Bring them home now, bringt sie jetzt nach Hause. Seit dem 7. Oktober ist das der verzweifelte Ruf auf den Straßen Israels, um die von der Hamas verschleppten Geiseln zu befreien. Eine Einigung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas war in Sicht. Aber am Samstag wurden 6 junge Menschen tot aufgefunden, erschossen von den Terroristen in Gaza. Israels Premier Netanyahu entschuldigte sich bei seiner Bevölkerung, sie nicht lebend zurückgebracht zu haben, und kündigte Vergeltung an. Der Druck auf Netanyahu wächst. Das Land ist in Aufruhr. Die humanitäre Lage in Gaza katastrophal und die USA drängen auf Verhandlungen. Massenproteste gegen Netanyahu. Was folgt für Geisel, Deal und Gaza-Krieg? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Raphael Seligmann. Er ist in Tel Aviv geboren, kam dann aber mit 10 Jahren nach Deutschland, lebt als freier Autor in Berlin. Und in seinem neuesten Buch Brandstifter und ihre Mitläufer beschreibt er unter anderem Trump, Putin und auch Netanyahu. Herzlich willkommen, Nazim Mushabash. Er ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, geboren in Amman, lebt seit 1965 in Deutschland und war auch für die SPD in der Kommunalpolitik aktiv und auch im Niedersächsischen Landtag. Ich begrüße Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Experte für islamistischen Terrorismus, und er arbeitet für die Forschungsgruppe Nahe Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und zugeschaltet in Tel Aviv ist uns Sophie von der Tann. Sie ist Korrespondentin dort im ARD-Studio und auch Co-Host des Podcasts Lost in Nahost. Frau von der Tann, fangen wir mit Ihnen mal direkt an. Israel hat ja am Wochenende wirklich die größten Massenproteste seit dem 7. Oktober erlebt. Also man hat ja kaum gedacht, dass sich das noch steigern kann. Wie groß ist der Zorn auf Benjamin Netanyahu und vor allen Dingen jetzt nach der Ermordung der 6 Geiseln am Wochenende?
Ja, bei denjenigen, die da auf die Straße gegangen sind, und das waren vor allen Dingen in Tel Aviv sehr viele Menschen, 300.000 Menschen, ist der Zorn natürlich sehr, sehr groß, weil sie sagen, weil sie Netanyahu vorwerfen, er habe diese jungen Menschen, die dort tot aufgefunden wurden, auf dem Gewissen, weil er einen Geiseldeal, ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln und einer Waffenruhe im Gazastreifen immer wieder verzögere durch neue Bedingungen. Das Land ist sehr gespalten, das merkt man, wenn man auf diesen Protesten ist. Ich habe da mit einem Mann gesprochen, der mir gesagt hat, naja, ich demonstriere schon seit mehr als einem Jahr. Ich war letztes Jahr schon bei den Protesten gegen die Justizreform dabei. Also das ist ein sehr gespaltenes Land, auch schon vor dem 7. Oktober gewesen. Dann ist man zusammengerückt nach diesen schrecklichen Terrorangriffen der Hamas. Und jetzt ist man eigentlich wieder in so einer Situation, wo das Land so tief gespalten ist, wo es diejenigen gibt, die auf die Straße gehen gegen Netanyahu. Aber er hat auch nach wie vor viele Unterstützer.
Das wäre genau noch mal eine kurze Nachfrage. Also es gibt schon Unterstützung. Es ist nicht so, der Druck ist nicht so groß, dass man den Eindruck haben müsste, er würde jetzt dann auch sich dem Druck beugen.
Ja, der Druck hat natürlich massiv zugenommen. Diese Proteste am Wochenende, die waren schon sehr, sehr groß. Aber ja, es gibt nach wie vor Unterstützer aus die ultraorthodoxen, rechtsreligiöse, nationalistische Menschen in Israel, die Siedler. Es gibt Unterstützer, die auch sagen, dieser Krieg, der muss so weitergeführt werden. Wir können nicht nachgeben gegenüber der Hamas, auch wenn das das Leben der Geiseln kostet. Also da gibt es schon auch Unterstützung. Auch wenn die Meinungen da hier sehr weit auseinandergehen und dieses Geiselthema wirklich so präsent ist an vielen Orten immer wieder. Man sieht die Plakate, man sieht die Gesichter dieser Menschen überall eigentlich in Israel.
Herr Seligmann, wenn man jetzt hört, die Geiseln, ist es klar, sie wurden von der Hamas brutal erschossen. Aber viele machen eben dann Netanyahu für den Tod verantwortlich. Er hat sich ja auch selber entschuldigt. Wie kommt das bei Ihnen an, diese Entschuldigung? Was denken Sie, warum er das so macht?
Ja, weil er wie jeder Politiker bestätigt werden will und im Amt und an der Macht bleiben will. Aber das Entscheidende, und natürlich hat er die Leute nicht direkt auf dem Gewissen, und es ist, das haben wir im Fall Schleyer gesehen, bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten, es ist immer eine Frage, ist man bereit, einer Erpressung nachzugeben? Aber das, was ich Netanyahu vorwerfe, und das habe ich schon vor einem Jahr getan, als ich mein Buch geschrieben habe, ist, dass er die israelische Gesellschaft spaltet.
Was wir jetzt ja gehört haben auch von Frau von der
Genau. Er spaltet die Gesellschaft. Er hat sich als der Mr. Sicherheit gegeben. Und Israel, die israelische Armee, sind eine Reihe Offiziere, verantwortliche Offiziere zurückgetreten, war überheblich. Aber der entscheidende Punkt und das, was von der Frau von der Tann gesagt hat, der entscheidende Druck und Punkt werden nicht die Demonstrationen in Israel sein, sondern das, was aus Washington kommt. Wie viel Druck da kommt. Aber der Konflikt wird auf diese Weise nicht gelöst werden. Da wird es immer neue Konflikte geben.
Mhm. Herr Muschabasch, trotzdem müssen wir noch mal auf die andere Seite auch schauen. Wir werden natürlich gleich auch noch mal weiterreden über Netanjahu. Aber die Frage, warum kurz vor so einer Einigung und so lange wird darum gerungen, warum dann doch diese brutale Ermordung dieser 6 jungen Menschen? Wie erklären Sie sich das durch die Hamas?
Das kann ich also überhaupt nicht erklären. Jede Tötung ist eine zu viel. Wir haben immer die Machenschaften der Hamas genauso wie die israelischen Angriffe verurteilt. Welche Motivation die Hamas hatte bei der Ermordung dieser 6 Geiseln, das weiß ich nicht. Die behaupten aber allerdings, muss ich jetzt nur sagen, die behaupten, die seien nicht von ihnen erschossen worden, sondern durch die Attacken des Militärs, der israelischen Militär. Das weiß ich ja nicht. Von da aus nehme ich sie überhaupt nicht in Schutz, sondern es muss untersucht werden, woran sie wirklich gestorben, getötet worden sind. Das weiß ich nicht. Aber welche Motivation die Hamas bei dieser Sache hatte, das weiß ich nicht. Die sind natürlich auch im letzten Atemzug. Das wissen sie ja auch, dass es so weiter nicht gehen kann.
Aber trotzdem, es gab ja Bemühungen für Verhandlungen und für einen Deal, wie man immer sagt. Was ist die Seite, also von Seiten der Hamas, was sind die Bedingungen, warum ging es denn da jetzt nicht, kann man nicht zusammen?
Die Hamas behauptet, dass Netanjahu immer wieder neue Bedingungen gestellt habe. Sie haben gesagt, wir wären bereit, das zu akzeptieren, was verhandelt war durch Präsident Biden und die amerikanische Administration. Und im Nachhinein kann man auch nachlesen, dass Netanjahu tatsächlich immer wieder neue Bedingungen gestellt hatte, sodass also die Reaktion der Hamas die Ablehnung war. Und Netanjahu sagt, es läge nicht an ihm. Aber es gibt ja Indizien dafür, selbst in Israel, die ihm, also Netanjahu, die Schuld an der Verweigerung geben.
Mhm. Herr Steinberg, wer ist verantwortlich dafür, dass es nach fast 11 Monaten nach diesem schrecklichen Terroranschlag, so viele Geiseln sitzen immer noch dort fest, werden festgehalten. Wer ist verantwortlich dafür, dass es da keine Einigung gibt?
Ich gehe davon aus, dass es beide Seiten sind, weil die Interessen der Hamas und der Israelis einfach zuwiderlaufen. Wir haben auf der einen Seite eine israelische Regierung, die 2 Ziele ausgegeben hat, die Zerschlagung der Hamas und die Befreiung möglichst aller Geiseln. Es hat sich immer wieder gezeigt in den letzten Monaten, dass es schwierig ist, mit diesem Zielkonflikt umzugehen. Wie dem auch sei, die israelische Regierung will die Hamas zerschlagen, will deshalb, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, in dessen Folge dann Geiseln befreit werden, freigelassen werden, diesen Kampf fortführen und will zweitens gewisse strategische Positionen nicht räumen, so beispielsweise die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Auf der anderen Seite haben wir die Hamas, die auf jeden Fall einen fortdauernden Waffenstillstand will, damit sie letzten Endes den Sieg in diesem Konflikt erklären kann. Denn wenn sie in irgendeiner Weise intakt mit noch einigem Führungspersonal aus diesem Krieg hervorgeht, dann hat sie gewonnen. Und diese beiden gegensätzlichen Interessen, die sind bei den Verhandlungen ganz einfach schlecht unter einen Hut zu bringen. Darum kämpfen die Amerikaner, darum kämpfen auch die anderen Vermittler. Aber es war immer klar, dass es sehr schwierig werden würde, da zu einer Lösung zu kommen. Und ich würde tatsächlich auch jemanden wie Ministerpräsident Netanjahu da in Schutz nehmen, ganz einfach, weil er bei einigen der Forderungen, die er neu gebracht hat, angeblich neu gebracht hat, tatsächlich strategische israelische Interessen durchzusetzen versucht. Wenn es beispielsweise darum geht, israelische Truppen an der Grenze zu Ägypten zu lassen.
Wenn, es geht da um diesen Korridor,
um den Philadelphia-Korridor. Das ist aus israelischer Sicht, aus Sicht nicht nur der israelischen Regierung, sondern ich würde sagen, aus staatlichem Interesse enorm wichtig, wenn Israel verhindern will, dass die Hamas noch einmal erstarkt. Ganz einfach deshalb, weil die Hamas ihren Wiederaufbau nur dann starten kann, wenn sie auch aus Ägypten oder Personal nach Ägypten verschieben kann, wenn sie Versorgungsgüter also über Ägypten bekommen
kann. Das wäre im Sinne der Sicherheit Israels.
Da wollte ich noch was hinzufügen. Also wir tun immer so, als ob die Situation eindeutig ist. Die Hamas bekommt und bekam ihren gesamten Waffennachschub über Ägypten. Ägypten präsentiert sich bei uns als große Friedensmacht. Aber die gesamten Waffen wurden aus Ägypten, aus dem ägyptischen Sinai in den Gazastreifen transportiert. Und Ägypten und das schon seit Jahrzehnten präsentiert sich als Macht des Friedens. Sie halten einen kalten Frieden gegenüber Israel, aber sie haben überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, sie heizen den Konflikt indirekt an, während sie sich in dem Westen gegenüber als große Friedensmacht. Drum wird dieser Konflikt, dieser israelisch-palästinensischer Konflikt wird so lang weitergehen, solange wir nicht eine internationale Übereinstimmung mit beiden Partnern haben. Da wird es immer eine.
Und da ist dann die Schlüsselrolle natürlich die USA, die das machen.
USA und Iran.
Okay, Frau von der Tann, wie sehr, also US-Präsident Biden hat ja geantwortet, auf die Frage, ob Netanyahu genug für ein Abkommen tut, hat er gesagt, nein. Also wie sehr setzt die USA Israel und Netanyahu unter Druck und wie stark folgt man dem auch? Welches Gehör hat Biden dort?
Ja, der Druck ist auf jeden Fall da und der nimmt gerade auch zu. Man geht davon aus, dass die USA jetzt nochmal einen finalen Vorschlag für ein Abkommen vorlegen werden, dass Israel und die Hamas dann annehmen können oder nicht. So ein bisschen take it or leave it. Und ja, Biden hat da deutliche Worte gefunden letztlich in seiner Antwort auf die Frage, ob Netanyahu genug tun würde. Und wir müssen jetzt sehen, was sich da in den nächsten Wochen tut. Es gibt natürlich auch die Vermutung, dass Netanyahu kein Interesse an einem Abkommen hat, weil Biden davon profitieren könnte und dann letztlich eben auch Kamala Harris jetzt für den Wahlkampf und dass er, Netanyahu, eigentlich eher auf Trump setzt und dass solche Gedanken da möglicherweise auch eine Rolle spielen, wenn es um ein Abkommen geht. Im Moment sieht es jedenfalls nicht danach aus, dass dieser Druck irgendwie viel Resonanz hier findet.
Ja, aber das ist natürlich total brutal, gerade für die Angehörigen, die da um die Geiseln bangen. Und wir haben es jetzt erlebt, dass man ja gehofft hat, dass Geiseln frei kommen. Und wenn man jetzt das weiter herauszögert und noch sogar sagt, wir warten noch bis nach den amerikanischen Wahlen, also wie kommt das an? Wie wird darüber gesprochen?
Also die Menschen, die hier auf die Straße gehen, also die Angehörigen der Geiseln, die Unterstützer der Geiseln, die sind entsetzt, die sind verzweifelt. Ich habe letztens auch gefragt, woher nehmt ihr die Hoffnung, woher nehmt ihr die Kraft, weiter zu demonstrieren und zu protestieren? Und die sagen, ja, was sollen wir anders tun, auch wenn sie eigentlich da nicht mehr viel Hoffnung haben, weil es einfach keine andere Option für sie gibt. Und sie sagen, ja, man kann hier wieder so tun, als ob das Leben irgendwie weitergeht, aber das dürfen wir nicht. Wir können jetzt hier nicht aufgeben.
Es war ja am letzten Wochenende, oder bevor man die Leichen gefunden hat, sind ja auch Angehörige in den Gazastreifen rübergegangen, um zu protestieren. Das war ja, ist ja nochmal eine neue Qualität gewesen.
Ja, genau. Also die haben gerufen, also es war eine sehr emotionale Szene, wo die Mutter von dem Hirsch, der dann auch tot aufgefunden wurde, gerufen hat, zu ihrem Sohn hin und dass ausgerechnet der dann tot aufgefunden wurde, das hat hier für Entsetzen gesorgt. Und die Tatsache, dass eben diese 6 Geiseln getötet wurden und man laut Obduktionsbericht davon ausgeht, dass das ganz kurz bevor sie, also wenige Stunden, 24 bis 48 Stunden bevor sie gefunden wurden, passiert ist, sie dann erschossen wurden, getötet wurden, das sorgt halt bei vielen hier für viel Wut, weil sie sagen, diese Militäreinsätze, die sorgen nicht dafür, dass die Geiseln freikommen, wie Netanyahu das immer sagt, sondern sie gefährden das Leben der Geiseln.
Herr Mushabara, wie wird über die Geiseln gesprochen in den Kreisen der Palästinenser?
Die palästinensische Bevölkerung in der Westbank leidet gerade jetzt, momentan, seit einigen Wochen vor allem, unter der großen Aggression jüdischer Siedler und dem Militär. Die Städte Jenin, Nablus, Tul Karim und andere Flüchtlingslager sind bis zu 70% zerstört worden. Die Infrastruktur und die Straßen, das kann man ja sehen, sind so gut wie ausgekoffert. In Jenin und in Tul Karim sind die Wasserleitungen, Stromleitungen bewusst kaputt gemacht worden vom Militär. Es sind so viele Tote mittlerweile und es sind so viele Verhaftungen. Es sind in israelischen Gefängnissen 9.000 bis zu 11.000. Die Hälfte von ihnen sind nicht mal verurteilt worden, sind einfach ohne Klage in den Gefängnissen. Und ich bezeichne die, und das ist die Situation der Palästinenser, die sagen, das sind ja auch Geisel. Die sind nicht verurteilt. Und jeder, der in der Westbank gegen die israelische Machenschaften, bezeichne ich das so, wird als Terrorist bezeichnet. Und vom Militär und von der israelischen Regierung unter den beiden Ministern, Ben-Gvir und Smotrich, sind diese einfach Terroristen und gehören erschossen. Das heißt, wie beschäftigen wir uns hier momentan mit der Situation der Geiseln, die ich auch nachvollziehen kann, haben aber auf der anderen Seite das Hundertfache von dem. Und Frau von der Tann hat das ja auch darüber berichtet. Es ist eine Situation, und jedes Mal, wenn wir uns mit einem Thema hier im Westen beschäftigen, erlaubt sich die israelische Regierung mit dem Militär Taten nochmal zu vollziehen, die wir hier als Ablenkungsmanöver bezeichnen. Das ist die Situation der Palästinenser. Die machen sich im Augenblick keine Gedanken über die israelischen Gefangene, weil sie ihre eigenen haben.
Weil sie ihr eigenes Problem haben. Und die Israel geht eben jetzt auch im Westjordanland gegen Palästinenser
Richtig.
Vor und im Gazastreifen.
Einen Moment.
Ja. Bitte.
Ich bin, glaube ich, deutlich geworden, nicht der Sprecher von Netanyahu und nicht sein Verteidiger. Aber es ist nicht so, dass es keine Überfälle und keine Terroranschläge in der Westbank gegen Israelis gab. Es gibt, da haben Sie vollkommen recht, radikale Siedler. Ich finde die ganze Siedlungspolitik falsch. Das muss man sehen. Aber es ist nicht so, dass, wie Sie es teilweise darstellen, dass eine Seite dasteht und unschuldig ist. Und das ist die palästinensische und die israelische sind die Angreifer, sondern wir sollten hier auch überlegen, wie kommen wir zu einer friedlichen Lösung. Es wird von beiden Seiten immer weiter hochgeschaukelt und sie werden auf beiden Seiten Radikale finden. Und dass 1200 Leute ermordet werden, kaltblütig ermordet werden, das war der Beginn des letzten Ausbruchs.
Am 7. Oktober, meinen Sie?
Genau.
Durch die Hamas. Herr Steinberg, wo sehen Sie eine Möglichkeit der Annäherung? Weil bis jetzt hat man ja den Eindruck, es ist eigentlich immer nur weiter eine Eskalation. Die Situation in Gaza ist katastrophal. Da versucht man jetzt mit Kinder gegen Polio zu impfen, was wohl auch erfolgreich ist, damit das da nicht weiter ausbricht. Also die Situation für die Menschen dort, die fliehen müssen, ist eine Katastrophe. Auf der anderen Seite sehen wir die Geiseln, die festgehalten sind. Also wie kommt man da zusammen?
Nun, es steht und fällt alles mit den Gesprächen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die USA, aber auch andere internationale Mächte und auch andere Vermittler wie Ägypten, wie Katar, so sehr darauf beharren, dass es da zu einem Waffenstillstand kommt, weil ein solcher Waffenstillstand natürlich die Möglichkeit böte, auch die Situation in der Westbank, auch die Situation im Libanon zu beruhigen. Trotzdem würde ich sagen, liegt das Problem doch etwas tiefer. Und ich glaube, Ihre Frage zielte auch in diese Richtung. Wir sehen nun seit mittlerweile fast 30 Jahren, dass sich auf beiden Seiten die Extremisten durchgesetzt haben. Oder zumindest, wenn man den Begriff nicht akzeptiert, für Ministerpräsident Netanyahu beispielsweise, diejenigen, die an eine Zwei-Staaten-Lösung nicht geglaubt haben. Oder die abgelehnt haben. Das ist auf der einen Seite die Hamas, die 1994 bis 1996 schon mit einer dramatischen Terrorkampagne begonnen hat, den damals noch existierenden Friedensprozess zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite ein Ministerpräsident Netanyahu, der die Wahlen 1996 unter anderem deshalb gewonnen hat, weil die Hamas so erstarkt ist und so brutale Anschläge verübt hat. Und seitdem alles tut, um einen solchen Prozess zu hintertreiben. Ich glaube, wir werden einer grundsätzlichen Lösung nicht näher kommen, bis wir nicht eine ganz neue Regierung haben in Israel, die akzeptiert, dass man für eine Lösung, egal wie die aussehen mag, in Gaza und in der Westbank einen palästinensischen Partner braucht. Und der einzige palästinensische Partner, der da ist, ist die palästinensische Autonomiebehörde. Auch die müsste wahrscheinlich general überholt werden. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der die israelische Seite noch nicht einmal akzeptiert, dass ein palästinensischer Partner gebraucht wird, um den Gazastreifen irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
Ja, das wäre die Frage, dann hat man einen Waffenstillstand und was dann?
Die Hamas wird dort weiter existieren, solange Israel keine Alternative anbietet.
Sie sind ein ernsthafter Wissenschaftler. Und Sie wissen genau, dass Israel zuletzt unter dem israelischen Barak das angeboten hat, sich zurückzuziehen. Und Sie können nicht, so wichtig diese Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist und so tragisch sie ist, und Sie erwähnen die USA, Iran rauszulassen. Und Iran ist die treibende Kraft, die sagt, wir wollen Israel vernichten, und sie unterstützen die Kräfte, diesen Ring des Widerstands oder des Feuers, wie zum Beispiel die Hamas, die ganz klar sagt, wir wollen keinen Frieden. Das haben sie ja auch bestätigt. Wir wollen keinen Frieden. Wir wollen Israel vernichten.
Okay. Das ist eine Sache. Wir haben ja gesagt, wie können wir uns da im Grunde verständigen, genau, in Richtung Frieden. Und da fand ich ja Ihren Ansatz vorhin auch sehr gut und sehr wichtig. Beide sind jetzt an der Zeit, dass sie sich im Grunde annähern müssten, genauso wie wir hier diskutieren. Fakt aber ist jetzt nicht, was früher die israelischen Regierungen angeboten und die arabischen Staaten übrigens auch mit ihrer Initiative, sondern was passiert heute. Heute ist es ja so, dass eben die israelische Regierung mit ihren Ministern nicht mal die Existenz eines palästinensischen Volkes akzeptiert, geschweige denn die Zwei-Staaten-Lösung. Diese Zwei-Staaten-Lösung, die für mich und für Sie, Herr Seligmann, eigentlich die Lösung gewesen wäre, die wird ja boykottiert, die wird im Grunde vernichtet durch Netanyahus Regierung, und er brüskiert dadurch seine besten Freunde, Amerika und die EU. Deutschland besteht immer noch auf die Zwei-Staaten-Lösung. Die Staatenwelt eigentlich und Gemeinschaft auch. Und wir hätten Momente gehabt, wo das also möglich gewesen
wäre.
Aber
jetzt glauben Sie da nicht mehr dran?
Ich glaube persönlich ja immer dran. Mhm. Ich glaube dran, das ist die einzige Lösung. Eine ständige Okkupation, das kann das israelische Volk selbst nicht mehr aushalten.
Frau von der Tann, wie sehr ist denn, wenn man jetzt nach Israel schaut, Sie haben gesagt, dass da so viele Menschen auf der Straße sind, die sehr kritisch gegenüber Netanyahu stehen, sind das Menschen, die sagen, ja, wir wollen diese Zwei-Staaten-Lösung, ist man dem irgendwo näher gekommen?
Das ist eigentlich kaum das Thema bei diesen Demonstrationen. Es gibt Überschneidungen, es gibt Menschen, die gegen die Besatzung sind, die für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, aber der Fokus dieser Demonstrationen richtet sich auf die Geiseln. Da geht es auch nur in Teilen um zum Beispiel das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das ist auch nicht der Hauptfokus dieser Demonstration. Also wenn es um die Zwei-Staaten-Lösung geht, das ist hier eigentlich kein Thema, muss man leider sagen. Das ist, ich war gestern bei einer Pressekonferenz von Netanyahu, da hat er eine Karte gezeigt und gesagt, das ist Israel from the river to the sea, und hat eine Karte gezeigt, auf der die Westbank, das Westjordanland, gar nicht eingezeichnet war. Und das ist natürlich, das ist Netanyahus Politik, aber Zwei-Staaten-Lösung im Alltag hier ist kein Thema, muss man leider einfach so sagen.
Das heißt, wenn Sie sagen, auch über das Leid in Gaza wird nicht berichtet, oder und ja, was überlegen
denn? Zumindest weniger.
Ja. Es aber ist, das, es ist das, nicht Sie wissen, dass es ja berichtet wird. Entschuldigung, das stimmt einfach.
Aber nicht
in, wenn Sie mal in die israelischen Medien gucken würden und die vielleicht auch noch Hebräisch verstehen würden, da wird berichtet und ständig berichtet. Gucken Sie mal in die Zeitung Haaretz rein.
Aber Haaretz ist eine Zeitung, die sehr weit am linken Spektrum steht. Es ist eine Zeitung, eine wichtige Zeitung, die vor allen Dingen aus dem Ausland stark wahrgenommen wird. Aber in der Breite, auch gerade wenn man das Fernsehen anmacht, die unterschiedlichen Sender, das ist nicht der Fokus. Der Fokus liegt klar, das Thema Geiseln ist, wenn man nach Gaza schaut, natürlich das Hauptthema von der israelischen Seite. Ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Und das Trauma und das Leid ist enorm groß. Und das ist die große offene Wunde, die Geiseln. Und bis das nicht gelöst ist, ist es wahrscheinlich auch schwer, hier zu irgendeiner Art von Lösung oder Annäherung oder so zu kommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, Israelis gesprochen, die gesagt haben, früher habe ich mich eingesetzt für das Thema Frieden, für das Thema Annäherung. Ich habe die Kraft dazu nicht mehr nach dem, was ich erlebt habe. Und das ist letztlich was ich eigentlich auch von der anderen Seite höre. Und dieses Thema Empathie, das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und auch irgendwie aufzubringen von beiden Seiten.
Ja, die Annäherung findet in der Tat nicht statt, von beiden Seiten momentan nicht statt. Wir beobachten, dass die israelische Regierung mit ihren Ministern weiter annektieren, Siedlungen bauen, weiterhin. Es werden Menschen, gerade in der Westbank, aus ihren Häusern vertrieben, regelrecht vertrieben aus ihren Häusern. Das kann man im Bunde nachlesen und dokumentieren, jetzt momentan. Und da frage ich mich als Palästinenser, wie soll ich im Grunde mit diesem Staat überhaupt umgehen, wenn ich da jetzt im Grunde nur sehe, dass sie nur Repressalien auf die palästinensische Bevölkerung und vor allem die palästinensische Autonomie noch schwächen.
Wer vertritt im Moment ihre Interessen oder die Interessen der Palästinenser am besten?
Im Augenblick gar keiner. Im Augenblick gar keiner. Die Palästinenser können sich nicht mal auf die EU verlassen, auf Amerika nicht und auf kein arabisches Land.
Und auch nicht auf die eigene Regierung.
Herr Steinberg, sehen Sie das auch so? Ist das so, dass Sie, also wenn es darum geht, dass man auf die Dauer ja über eine Lösung irgendwo zusammenkommen muss, also wer spricht dann für die Palästinenser?
Ich glaube tatsächlich nicht an diese große Lösung, schon lange nicht mehr. Aber es war tatsächlich ein ganz, ganz großer Fehler aus meiner Sicht der israelischen Politik, die palästinensische Autonomiebehörde zu bekämpfen und zu schwächen. Und der 7. Oktober, so tragisch die Ereignisse waren, hat ja durchaus eine Chance geboten, weil Israel hat einen ganz schweren strategischen Fehler gemacht in den Jahren 2005 bis 2007. Es hat zugelassen, dass die Hamas ein sicheres Rückzugsgebiet bekommt. Zugelassen, gemeinsam natürlich mit den USA, mit den Europäern und so weiter. Und mit dem 7. Oktober und der Zielvorgabe der Zerschlagung der Hamas hat durchaus die Möglichkeit bestanden, die palästinensischen politischen Verhältnisse neu zu ordnen. Aber da hat sich Ministerpräsident Netanyahu selbst im Wege gestanden, weil er eben schon seit mittlerweile Jahrzehnten gegen die palästinensische Autonomiebehörde kämpft. Er hätte sie stärken müssen. Ja. Die palästinensische Autonomiebehörde war der einzige Akteur bei allen ihren Defiziten, der in der Lage gewesen wäre, den Gazastreifen zu übernehmen. Jetzt besteht nur noch die Wahl für Israel zwischen einer Besatzung vollständig und einer Besatzung light. Und damit besteht auch keine Hoffnung darauf, damit besteht noch nicht mal eine Hoffnung darauf, dass Israel diesen Krieg gewinnt, egal wie lange das israelische Militär ihn weiterführt. Ganz einfach deshalb, weil es für die Bewohner von Gaza keine Alternative gibt. Die Hamas wird immer weiter rekrutieren und sie übt auch Macht aus. Und solange kein anderer politischer Akteur ermächtigt wird, ertüchtigt wird, um dort die Kontrolle zu übernehmen.
Und der Hass wird ja auch größer.
Wird die Hamas dort bleiben und Israel hat diesen Krieg verloren.
Politisch hat Israel den Krieg verloren, das stimmt. Aber Sie müssen Sie sind ein großer Stratege, da will ich Ihnen nicht widersprechen. Der Punkt ist doch was ganz anderes, dass die Vertreter der palästinensischen Autonomie mit Gewalt von der Hamas aus den Gazastreifen vertrieben wurden. Das können Sie doch auch erwähnen, wenn Sie so ein genauer Wissenschaftler sind. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich sehe, dass beide Seiten, jeder kann für sich das einführen und jenes einführen, beide Seiten werden seit 100 Jahren, so lange dauert der Konflikt mindestens, seit 100 Jahren nicht miteinander fertig. Und es wird nur die Möglichkeit geben, mit Unterstützung ausländischer Mächte.
Sie hatten jetzt, Sie sagten ja, USA und Iran müssen das letztendlich lösen. Aber sehen Sie denn dann?
Iran will ja das Gegenteil. Iran will Israel vernichten. Also muss man sich auch mit Iran an den Tisch setzen und sagen, das lassen wir nicht durch. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wenn man das so weiterlaufen lässt, wird dieser Konflikt sich verselbstständigen.
Herr Musch, aber Sie wollten dazu was sagen.
Ja, ganz gut. Ich habe zu Anfang, nach dem 7. Oktober, habe ich gesagt, Netanyahu wird es nicht gelingen, die Hamas zu zerstören.
Richtig.
Und ich habe gesagt, er wird seine Ziele auch nicht erreichen. Das ist Fakt. Und von da aus müssen wir erstmal jetzt hier realistisch auch die ganze analysieren und betrachten. Aber solange Netanyahu an der Macht ist und an sich nur denkt und nicht und weniger an sein eigenes Land, zerstört er letzten Endes auch diese Gesinnung des Friedens. Schlechthin in Israel und woanders. Und darüber hinaus möchte ich nur kurz nur anmerken, Netanyahu hat die palästinensische Autonomie zum erklärten Feind erklärt. Er hat gesagt, diese palästinensische Autonomie ist nicht von ihm zu berücksichtigen und hat dafür gesorgt, dass die Hamas indirekt über Katar finanziell unterstützt wurde vor dem 7. Oktober. Das ist ja bekannt. Das heißt, er hat ja auch dieses dreckige Spiel mitgemacht.
Ja, alle haben das Spiel mitgemacht.
Aber Netanyahu bewusst.
Ja, und alle haben es bewusst.
Ja, das war die Vergangenheit. Ich würde mal gerne noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Aber auch, Frau von der Tann, was hat Israel eigentlich politisch und militärisch erreicht durch den Angriff im Gazakrieg?
Militärisch wurde die Hamas natürlich schon geschwächt. Also wenn man sich allein anschaut, nach der Tötung von Haniyeh, die wenn man annimmt, dass das Israel war, auch wenn Israel das nicht offiziell sozusagen bestätigen würde, gab es sehr wenig Reaktion aus dem Gazastreifen. Das allein ist schon ein Indiz dafür, wie stark die militärisch geschwächt wurden. Aber es sind natürlich nach wie vor viele, viele Kämpfer, Hamas-Kämpfer am Gazastreifen und die Tatsache, dass das israelische Militär in Orte zum Beispiel wie Khan Yunis reingeht, dann abzieht, dann wieder reingeht und das passiert auch an anderen Orten, zeigt, dass die Hamas halt immer wieder erstarkt. Und politisch, darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen, die Hamas zu zerstören ist quasi unmöglich. Das hat ja sogar der israelische Militärsprecher vor kurzem gesagt, dass man damit den Israelis Sand in die Augen streuen würde. Die Hamas sei eine Idee, eine Ideologie. Und nur wenn es sozusagen eine Alternative gibt, eine politische Alternative, würde sich da was ändern.
Mhm. Herr Steinberg, wie sehen Sie es, wie den Fortschritt der Israelis in Gaza?
Sie haben natürlich große Erfolge errungen. Sie haben einen großen Teil der militärischen Infrastruktur der Hamas zerschlagen. Sie haben die allerwichtigsten Kommandeure, bis auf einen, Yahya Sinwar, getötet. aber ihr Ziel der Zerschlagung der Hamas vor allem deshalb nicht erreicht, wie Frau von der Tann das gerade auch beschrieben hat. Vor allem deshalb, weil sie keine politische Alternative anbieten. Sie können also jetzt noch 10-mal durch den Gazastreifen ziehen und jeweils einige tausend Hamas-Kämpfer töten. Die Organisation ist weiter da. Und solange es keinen lokalen Akteur gibt, der die Hamas daran hindert, wieder aufzubauen und auch daran hindert, Macht auszuüben, was sie jeden Tag macht unter den Palästinensern des Gazastreifens, dann ist dieser Krieg nicht nur politisch, sondern auch militärisch verloren. Die Hamas muss nur eines erreichen. Sie muss mit einigen hundert Mann, einigen tausend Mann im Gazastreifen überleben, so lange, bis die Israelis gezwungen werden, ihre Militäraktionen einzustellen. Dann hat die Hamas gewonnen. Mhm. Und das wird eines Tages passieren, wenn nicht ein palästinensischer Akteur übernimmt. Und die israelische Regierung zeigt mittlerweile seit fast einem Jahr überhaupt kein Interesse daran. Und deswegen auch dieser teilweise doch sehr deutliche Widerstand, sogar aus dem israelischen Militär, die sagen, das ist doch keine Strategie. Da fehlt jegliche politische Idee und ohne politische Idee werden wir diesen Krieg verlieren.
Und Israel hat viel Goodwill verloren, Herr Seligmann, Ende im Ausland.
Furchtbar.
Wie sehen Sie das?
Das bedrückt mich. Das bedrückt mich total. Es gibt für mich einen optimistischen Punkt, einen Punkt, der mir Hoffnung gibt. Und zwar, das sind auch die Demonstrationen, weil nach jüdischer Ethik zählt als allererstes die Erhaltung von Leben. Man kann sich jetzt streiten, ob das militärtaktisch klug ist, die Geiseln auszutauschen. Die werden ja nicht nur befreit, sondern es werden verurteilte Mörder ausgeliefert. Die stehen als erstes auf der Liste. Aber das Entscheidende, warum die Leute auf die Straße gehen und warum Netanjahu diesen Widerstand erlebt, ist, dass die Erhaltung von Leben Priorität hat. Das ist erstrangig.
Was aber schwierig manchmal zu glauben ist, wenn man sieht, wie viele Menschen in Gaza getötet worden sind, auch unschuldige Kinder. Ja.
Schauen Sie, was nach dem 9. September, nach dem 11. September, wie die USA reagiert haben. Was mich stört, ist nicht die Verurteilung israelischer Kriegstaten, sondern die einseitige Verurteilung. Wenn Israel einseitig an den Pranger gestellt wird.
Das empfinden Sie so?
Das ist so. Das ist so. Israel wird einseitig an den Pranger gestellt. Es wird auch in den UNO-Beschlüssen der Vollversammlung überhaupt nicht auf die Verbrechen des 7. Oktober, auf die Ermordung israelischer Zivilisten hingewiesen. Das können Sie in der deutschen Presse und in der internationalen Presse auch lesen.
Das tut mir leid, das stimmt nicht. Immer wieder, wenn Israel verurteilt wurde, war die Hamas vorab erstmal genannt worden. Es sind immer beide bezeichnet worden. Israel hat es ja geschafft, mittlerweile in unseren Augen als Palästinenser, die darunter zu leiden haben, immer sich als Opfer darzustellen. Die Palästinenser,
nein.
Die Palästinenser sehen die Machenschaften, die Anfeindungen, die aggressive Verhaltensweise der Siedler, die eben auch auf die jüdische Religion sich beziehen, genauso wie die Islamisten, was ich selber und sie auch ablehnen. Das können wir nicht verstehen, nicht akzeptieren. Darüber hinaus hat Netanjahu überhaupt kein Interesse.
Sich als Opfer.
Kein Interesse.
Das ist die Tragik des Konflikts.
Netanjahu und Israel haben zurzeit kein Interesse, einen Frieden mit den Palästinensern zu schließen. Er macht gerade die palästinensische Autonomie als letzte Instanz, mit der er verhandeln müsste, kaputt. Das ist ein Schmach, wenn jetzt das Militär mitten in den Westgebieten rein und raus können, ohne irgendetwas. Die Menschen sind auf sich gestellt, die haben es satt mittlerweile. Die können das nicht mehr akzeptieren. Die Bereitschaft für eine Annäherung findet normalerweise in der Bevölkerung statt. Die Politik ist noch nicht so weit.
Aber auch da ist die Frage, ob das überhaupt geht in der Bevölkerung. Frau von der Tann, gibt es da Initiativen in Israel, dass man sagt, ja, wir wollen gemeinsam ja eine friedliche Lösung suchen? Oder ist das seit dem 7. Oktober einfach gar nicht mehr möglich?
Ja, es gibt schon Initiativen. Es gibt Menschen, die sich nach wie vor für Frieden einsetzen, die sich für Annäherung einsetzen, die versuchen, etwas dafür zu tun, dass beide Seiten irgendwie aufeinander zukommen. Aber die Realität sieht halt auch schon alleine so aus, dass Palästinenser und Israelis eigentlich fast gar keinen Kontakt haben. Weil eine große Mauer, ein Zaun, sie trennen zwischen dem Westjordanland und Israel. Ja. Die Arbeiter aus dem Westjordanland mittlerweile nicht mehr nach Israel kommen können seit dem 7. Oktober. Und da überhaupt die Kontaktpunkte fehlen. Und wenn man sich mal die Jugend anschaut im Westjordanland, die wächst auf mit dem Bild von Israelis als Soldaten, die mit dem Gewehr auf sie gerichtet am Checkpoint sitzen. Oder Schlimmeres. Das ist deren Erfahrung. Tägliche Schikane durch Besatzung. Und auf der israelischen Seite gibt es jetzt dieses massive Trauma vom 7. Oktober. Gibt es wahrscheinlich sehr viele auch traumatisierte Soldaten in Zukunft, die im Gaza-Krieg selbst gekämpft haben. Das wird unglaublich schwierig sein, diese beiden Seiten zusammenzubringen, irgendwie.
Herr Steinberg, wie sehr müssen wir auch befürchten, dass dieser ganze Konflikt auch Auswirkungen auf unser Sicherheitsgefüge gibt, dass Terrorismus von dort sozusagen auch hier ist? Es gab heute ein Attentat, wurde verhindert auf das israelische Generalkonsulat. Wissen Sie mehr darüber? In München war das?
Ja, ich weiß durchaus ein paar Dinge. Allerdings ist bisher noch unklar, welche Ideologie dieser mutmaßliche Attentäter tatsächlich vertreten hat. Es gibt Berichte darüber, dass er ein Anhänger der syrischen Nusra-Front war, die allerdings sich auch ganz deutlich zum Gaza-Konflikt schon geäußert hat. Unsere Sicherheitsbehörden berichten, dass der Gaza-Krieg sich in den letzten Monaten ausgewirkt hat. Ich würde argumentieren, es gibt zwei große Themen. Einmal das Thema Dschihadismus, also IS, Al-Qaida. Das ist weitgehend unabhängig von dem, was in Gaza passiert, auch wenn die Organisationen das selbst anders sehen. Die große Frage ist, ob es vielleicht dazu kommt, dass Organisationen wie Hisbollah oder die Hamas Anschläge in Europa planen. Es gab da letztes Jahr einige Nachrichten, die werden wahrscheinlich demnächst dann vor Gericht landen, dann wissen wir mehr. Insgesamt habe ich den Eindruck, als wäre der Einfluss des Gaza-Krieges auf den islamistischen Terrorismus etwas übertrieben. Wir haben es in der Regel mit Themen zu tun, die uns schon seit Jahren beschäftigen sollten, die wir aber nicht so ganz wahrgenommen haben.
Okay. Vielleicht zum Schluss noch, Herr Seligmann, haben Sie noch Hoffnung für das Leben auch der Geiseln, die noch festgehalten werden durch die Hamas?
Man muss Hoffnung haben. Die israelische Nationalhymne heißt Hatikva, die Hoffnung. Und wir alle wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Und wir leben doch. Und wir kämpfen um Frieden. Und interessanterweise, es gibt ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben den gleichen Gruß in Israel und in Shalom, Palästina. Shalom. Salam oder Shalom. Und wenn man aufhört, daran zu glauben, dann muss man aufhören, an die Menschheit zu glauben. Morde und Kriege passieren ja nicht nur in Nahost. Das sind da auch die wichtigsten humanitären Glaubensgemeinschaften entstanden, an die wir hier glauben.
Da können Sie sich, haben Sie ja noch Hoffnung?
Ich habe immer Hoffnung, sonst würde ich hier nicht sitzen. Trotz aller Misere, die wir auch haben, habe ich noch Hoffnung als Pädagoge und letzten Endes als Humanist. Und von da aus setze ich auf die nächste Generation, auf die übernächste Generation noch mit. Und diese Traumata der beiden Völker muss einmal überwunden sein, bis sie sich da annähern können. Okay. Das ist sehr wichtig.
Dann vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Frau von der Tann. Es ist ja bald der Jahrestag, da werden Sie auch sicherlich viel berichten. Traurig eigentlich, dass es dann so lange dauert. Vielen Dank Ihnen nach Tel Aviv. Vielen Dank, Herr Seligmann, Herr Steinberg und Herr Mushabash. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Bis dann.